Höre ich dich jetzt auch, wenn du sprichst?
Du hörst mich genauso.
Aber sag mal, ich höre dich mehr auf dem linken Ohr, oder? Das
mag sein. Vielleicht bist du rechts ein bisschen taub.
Ich höre dich nicht so, wieso eigentlich?
Irritiert dich das?
Ein bisschen komisch ist es schon, aber hör du mal kurz.
Glaubst du mir? Ich glaub dir das. Mein Gott, ich glaub dir das.
Schön. Okay.
Ja, aber jetzt haben wir schon ein bisschen schon uns warm geredet.
Dies ist die Sicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Herzlich willkommen in der Sonderbar, einer Tagungsfolge im Duktus der Sichtbar-Hörbar. Und mein Name ist Holger Fabi und ich moderiere heute gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Schmiegel. Hallo Christian.
Ja, hallo Holger. Ich bin der Christian, schon wieder hier zum mittlerweile dritten Mal. Und ich habe die Tagung, um die es heute gehen wird, Stadtland Wohnen, Herausforderungen und Perspektiven der regionalen Wohnungsmarktforschung, mitorganisiert. Die Tagung hat im November stattgefunden, am 5. 6. November hier in der Universität Salzburg. Und zusammen mit meinen Kollegen Andreas Koch und Christian Zeller, auch von der Universität Salzburg, zusammen mit dem Robert Musil vom Institut für Stadt- und Regionalforschung der ÖAW, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, haben wir diese Tagung organisiert.
Genau, und deswegen sitzt du ja auch hier, denn du kennst nicht nur die Debatten, sondern auch die ganzen Zusammenhänge, wie diese Sessions in die Tagung eingebettet waren.
Genau, und dadurch, wir haben eine relativ große Tagung gehabt. Es waren insgesamt 8 Sessions mit jeweils 3 bis 4 Vorträgen und die werden wir euch jetzt natürlich nicht in Gänze sozusagen darauf eingehen, sondern wir haben uns 2 Sessions rausgesucht zu einem wichtigen Thema, zu einem Thema, das auch vielen Personen, Menschen außerhalb der Stadtforschung, der Geografie wahrscheinlich etwas sagt, nämlich das Thema Gentrifizierung. Und wir bündeln heute in dieser Folge 2 Sessions und gehen auf spannende Vorträge ein und auch auf Debatten, die da stattgefunden haben in diesen beiden Sessions zum Thema Gentrifizierung. Aber da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Vielleicht noch vorab, die Vortragenden dieser beiden Sessions haben auch Abstracts geschrieben, als sie ihre Themen eingereicht haben zur Tagung. Und auch daraus verwenden wir punktuell wörtliche Zitate und nennen dazu natürlich auch den Namen der AutorInnen, um das Ganze eben auch den Personen zuzuordnen. Zusätzlich hört ihr O-Töne aus Interviews, die ich auf der Tagung geführt habe, unter anderem eben mit Luisa Brandt und Sascha Münch, die Gentrifizierung in 4 großen deutschen Städten untersucht haben, und mit Blick auf Salzburg und das André-Viertel auch ein Interview mit Heinz Schäubel. Und diese O-Töne setzen wir dann auch innerhalb dieses Podcasts ein. Und immer dann, wenn ein Punkt dadurch deutlich hörbar wird.
Wir gehen in 4 Blöcken vor. Wir schauen uns zuerst an, wie sich Gentrifizierung entwickelt, was das eigentlich für ein Begriff ist, wie man das messen und deuten kann, und gehen dabei auch immer wieder auf Beispiele aus den Vorträgen ein. Wie eben schon gesagt und gehört, mit O-Tönen aus dem André-Viertel in Salzburg, aus verschiedenen deutschen Städten, und gehen dann auch noch auf Dinge ein wie Grün und Gentrifizierung. Wie gehört das zusammen? Genau. Und natürlich auch die Politik spielt eine große Rolle.
Christian, sag mal bitte, wenn unsere ZuhörerInnen nur einen Satz mitnehmen sollen, was ist Gentrifizierung jenseits aller Klischees?
Also Gentrifizierung ist natürlich ein Oberbegriff, ein Sammelbegriff für einen sehr komplexen Prozess. So könnte man erstmal anfangen. Und drin steckt natürlich häufig verschiedene Dinge. Es steckt einerseits eine bauliche, ökonomische Aufwertung von einem Stadtviertel, häufig verbunden auch mit einer symbolischen Neubewertung, aber auch mit sozialen starken Veränderungen, die ineinander greifen. Wobei eben der Begriff der Verdrängung oder der Prozess der Verdrängung ein zentraler Bestandteil ist. Und das ist, glaube ich, mittlerweile, da sind viele Forscherinnen, und das ist vielleicht auch in der öffentlichen Debatte so, dass man da d'accord ist. Das Schwierige ist, das empirisch auch nachzuweisen, Das hat damit zu tun, eben auch, dass Verdrängung häufig unsichtbar ist, beziehungsweise über längere Zeiträume stattfindet und dass es eben nicht nur direkte, sondern auch indirekte Verdrängung ist. Und was das jetzt bedeutet und wie man dem nachgehen kann, das ist ja auch Teil der Forschung, die wir heute vorstellen, die auf der Tagung auch vorgestellt wurden.
Genau, Christian. Und deshalb sind Methoden so entscheidend. Im Gespräch mit Luisa Brandt und Sascha Münch war dann sehr schnell klar, sie kombinieren zwei Ebenen.
Im Grunde sind es ja zwei Teilprojekte, die wir in diesem Forschungsprojekt, diesem kooperativen Forschungsprojekt machen. Und Luisa hat sich mit Aufwertungsprozessen aus so einer, also wir beide haben so eine quantitative Logik. Und Luisa hat sich halt auf Aggregatebene mit Aufwertungsprozessen beschäftigt. Und ich habe auf der Individualebene Personen, die umgezogen sind, zur Verdrängung befragt.
Genau, das ist nicht nur methodisch, sondern auch inhaltlich, würde ich sagen, relevant, nämlich dass man diese verschiedenen, diesen komplexen Prozess aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Einerseits, dass man eben dem nachgeht, wie verdrängt wurde, also wo die Personen hingegangen sind, also auch mit sekundärstatistischen Analysen dem nachgeht und gleichzeitig auch eben auf der individuellen Ebene nachfragt, beziehungsweise dann später werden wir das ja auch hören, Strukturen in politischen Debatten nachzeichnet, um zu verstehen, wie Gentrifizierungsprozesse in unterschiedlichen Kontexten ablaufen.
Im Gespräch mit Luisa Brandt und Sascha Münch fiel dann schnell das Stichwort Städtlet. Christian, sag mal, viele denken bei Gentrifizierung zuerst an Markt. Warum ist Städtlet so ein wichtiger Perspektivenwechsel?
Ja, weil er sozusagen das, was ich schon, das wir vorhin auch kurz diskutiert oder angerissen haben, natürlich nochmal konkreter macht, nämlich, dass es ein komplexer Prozess ist, der nicht nur durch fiese Vermieter gesteuert wird, die Gentrifizierung auch natürlich, um es ein bisschen salopp zu sagen, sondern dass da unterschiedliche Akteure auch steuernd wirken, also auch die öffentliche Hand und damit auch der Staat, State-led, also aus dem Englischen kommt, skizziert diese Rolle des Staates, der steuern kann, der einen Rahmen setzt durch eben Stadtentwicklungsprojekte, durch Bodenpolitik, durch Förderungen, die es gibt, durch Privatisierung also und Planungsentscheidungen, wo Neubau stattfindet, wo nicht. Also das sind alles Dinge, die diesen Prozess der Gentrifizierung ja maßgeblich beeinträchtigen, beschleunigen können, natürlich auch bedämpfen können, ne? Also wenn es da bestimmte Satzungen gibt, die das Ganze einhegen. Genau.
Okay, dann hören wir doch einfach mal rein, wie breit Luisa Brandt und Sascha Münch das fassen.
Ja, wunderbar.
Ja, das ist natürlich auch ein sehr breites Feld, weil man ganz viel in der Literatur unter Statelet versteht, also ganz viele verschiedene Instrumente auf verschiedenen politischen Maßstabsebenen. Das geht bis zur nationalen Wohnungspolitik, runter dann auf so kommunale Maßnahmen, vor allen Dingen auch so Neubaugebiete, die ausgewiesen werden und sich da sozusagen mit Ausstrahlungseffekten auf die Umgebung auswirken. Das sind so Klassiker. Privatisierung des sozialen Wohnungsbaus, das ist auch ein Dauerbrenner in dieser Forschung zu State-led Gentrification. Also es ist ganz breit.
Und dann, Christian, kommt die Präzisierung. State-led wirkt in zwei Richtungen, oder?
Vielleicht kann ich dazu noch eine Ergänzung machen, und zwar, dass dieser State-led-Begriff eben auch in zwei Wirkungsrichtungen gehen kann. Also einmal in Maßnahmen, die natürlich Gentrifizierungsprozesse befeuern oder sogar vielleicht auch induzieren, wie beispielsweise halt eben diese Privatisierung vom kommunalen Wohnungsbaubestand, aber eben auch ja, staatliche Maßnahmen, die Gentrifizierungsprozesse abschwächen sollen, wie eben diese soziale Erhaltungssatzung, die es bei uns in deutschen Städten gibt.
Ja, genau, das ist wichtig und ich glaube ein Schlüssel, dass man auch in Widersprüchen denkt beziehungsweise versucht, die herauszuarbeiten, wie eben diese Instrumente wirken, wie Akteure auch agieren und wie Dinge dann miteinander zusammenhängen, also wie dann auch strukturelle Rahmenbedingungen dann zum Beispiel auch die Lebenswelten verändern. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Und jetzt, Christian, kommt der methodische Knackpunkt. Wie misst man bitte schön Verdrängung so, dass Politik nicht den falschen Schluss zieht?
Da gibt es eine ganze Menge tatsächlich. Das ist auch eine total wichtige Frage. Wir haben uns in dem Projekt mit direkter Verdrängung beschäftigt. Das heißt also, wir haben Personen befragt, die schon umgezogen sind. Verdrängung ist ein langer Prozess, der sich zum Teil über Jahre hinzieht, wo Personen Verdrängungsdruck erleben. Und sowas konnten wir in unserer Studie gar nicht messen. Und gerade auch bei unserem methodischen Design, bei so einer quantitativen, standardisierten Befragungsstudie, werden natürlich bestimmte Personen auch gar nicht erreicht, die ja auch meistens sehr vulnerabel für Verdrängung sind und davon betroffen sind. Und das sind so Fallstricke, die man immer beachten muss. Gerade auch die Politik, wenn die sich dann auf solche Studien beruft, für die ist Verdrängung meistens eben diese direkte Verdrängung. Da muss man auch immer noch dazu sagen, nur weil wir jetzt keine direkte Verdrängung messen, heißt das nicht, dass diese Wohnungsmarktdynamiken, Aufwertungsdynamiken sich negativ auf die Wohnsituation der Menschen auswirken. Und das ist zum Teil erheblich, der Verdrängungsdruck, ohne dass die Menschen umziehen.
Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig, auch was die Kolleginnen da sagen, dass es eben neben der direkten Verdrängung, wie wir es ja auch vorhin schon thematisiert haben, auch natürlich Dinge gibt, die unsichtbar sind, indirekt stattfinden und dann natürlich auch nicht so einfach messbar sind, aber zu diesem Prozess der Gentrifizierung natürlich auch dazugehören. Und es zeigt uns auch, dass das eben ein, wie wir es schon mehrmals ausgedrückt haben, ein Prozess ist, also nicht ein Ereignis, das einmal stattfindet, sondern da passiert was davor. Und dieses auch letztendlich der Politik, Entscheiderinnen auf der Planungsebene mitzugeben, ist wichtig, gleichzeitig aber auch schwierig, weil wenn etwas nicht gemessen werden kann, das heißt es ja häufig, oder zum Beispiel, wenn es keine Zahlen zu etwas gibt, dann wird das vielleicht nicht so ganz oder häufig nicht so direkt wahrgenommen von den Entscheiderinnen. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, auf den die Kolleginnen hier hinweisen.
Wir haben ja nicht nur den O-Ton von Luisa Brandt und Sascha Münch, wir haben ja auch deren Abstract vorliegen. Und da geht es eben genau um die vergleichende Analyse von Aufwertungs- und Verdrängungsprozessen in vier deutschen Großstädten, Christian.
Die Großstädte, die sich angeschaut wurden oder werden, das Projekt läuft ja, glaube ich, auch noch, während wir hier reden.
Ja.
Das sind Bremen, Freiburg, Leipzig und Nürnberg, also alles Städte, die mehrere hunderttausend Einwohner haben und in den letzten Jahren zum Teil auch sehr stark gewachsen sind, also zum Beispiel Leipzig, auch Freiburg, so wie ich das weiß, und dort wurden halt umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Und das Interessante ist halt auch, dass diese Gentrifizierungsprozesse in diesen Städten etwas unterschiedlich verlaufen und diese Nuancen heraus, aber nicht nur diese Nuancen, sondern Dinge, wie Prozesse verlaufen, herauszufinden, also welche Rolle, welche Akteure spielen, ist eben auch Teil der Untersuchung. Und gleichzeitig kann man so als generellen Punkt, glaube ich, sagen, der jetzt nicht nur diese Städte betrifft, dass eben je höher der Anteil auch von öffentlichen Wohnungsbau ist, Stichwort Gemeinnützigkeit in Österreich oder Genossenschaft, anderes Stichwort kommunaler Anteil, also dass die Gemeinden selber Wohnungen haben, die sie vergeben können, das ist ein wichtiger Punkt, der sozusagen diesen Druck auf den Wohnungsmarkt erstmal reduziert und der letztendlich auch Gentrifizierung als einen Prozess eindämmt. Und da ist ja das Stichwort in der internationalen Debatte häufig oder das Beispiel, das genommen wird, Wien als so ein Vorzeigebeispiel, wie die öffentliche Hand da auch aufgrund der langen Tradition des gemeinnützigen und vor allen Dingen des kommunalen Wohnbaus da einschränkend beziehungsweise den Markt regulierend agiert.
Genau, das erwähnen ja auch Sascha Münch und Luisa Brandt auch in diesem Interview.
Also es gibt ja bereits eine Studie, die eben auch die Gentrimap-Methode verwendet hat, die ich vorhin angesprochen habe. Das wurde für den Wiener Wohnungsmarkt gemacht und für diesen privaten Anteil im Wiener Wohnungsmarkt. Sicherlich ist speziell dieser Wiener Wohnungsmarkt nicht auf den deutschen Kontext übertragbar mit diesem hohen Anteil von kommunalen Wohnungen. Aber ja, da wurden eben auch Gentrifizierungstypologien entwickelt. Und Verdrängungsdruck wurde da meines Erachtens nicht gemessen, aber könnte man da sicherlich auch einführen. Gerade weil wir auch, wie eben in den Vortragen gehört haben, die Mieten eben in diesem privaten Bereich erheblich steigen und damit natürlich wahrscheinlich auch einen Verdrängungsdruck auslösen.
Ja, also da sind wir bei den Feinheiten oder bei den wichtigen Punkten, nämlich sich die einzelnen regulierenden Aspekte ein bisschen genauer anzuschauen, nämlich was wirkt denn eigentlich wie, beziehungsweise was hat denn in den letzten Jahren vor allen Dingen auch Verdrängung vorangetrieben. Und da sieht man in der Studie, aber auch in anderen Debatten, Und auch sogar zum Teil schon in medialen Berichten über Gentrifizierung, dass eine Praxis nämlich in sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erfährt bzw. Gentrifizierung vorantreibt, nämlich die sogenannten Eigenbedarfskündigungen. Ein Stichwort, das auch in der Studie interessanterweise in den vier Städten Bremen, Freiburg, Leipzig und Nürnberg die Form der Verdrängung ist, die hier sehr häufig einzutreffen ist. Also Eigenbedarfskündigung.
Es stellt sich natürlich jetzt die Frage nach dem wirksamsten Hebel. Also ohne Aufwertung pauschal zu verteufeln.
Aus meiner ganz persönlichen Sicht würde ich sagen, dass viele kommunale Versuche, Gentrifizierung abzudämpfen, natürlich sehr begrenzt in ihrer Wirkung sind. Und dass wir eher auf die strukturellen Prozesse und Verhältnisse schauen müssen. Aber ich glaube, der Hebel, um Verdrängungsprozesse zu verhindern, ist, dass wir was an den Eigentumsstrukturen, Eigentumsverhältnissen verändern müssen. Also eine Ausweitung von dem gemeinnützigen Wohnungsbausektor, das wäre aus meiner Sicht der wirksamste Schutz vor Verdrängung.
Damit ist die Brücke gebaut. Messen reicht nicht. Wir müssen auch überregionale Zusammenhänge und Entwicklungen, aber auch lokale Märkte und Akteursbeziehungen betrachten, analysieren und dann auch natürlich deuten.
Christian, sag mal bitte, warum war euch in dieser Session der Diskursblick so wichtig?
Warum war er uns wichtig? Weil eben Gentrifizierung nicht nur ein quantitativer Prozess ist, den man versucht einzufangen, den man versucht zu bestimmen, das ist natürlich auch wichtig, sondern weil er auch auf einer politischen Ebene, auf einer symbolischen Ebene passiert. Und diese Dinge, also das Materielle mit dem symbolischen, Aufgeladenen zu verbinden, das herauszuarbeiten, ist wichtig. Also welche Deutung von diesem Prozess wird hegemonial? Und da ist es wichtig, sozusagen sich das anzuschauen. Und das machen auch die Kollegen, indem sie sich anschauen, welcher Typ von Gentrifizierung wird in den vier genannten Städten denn wie adressiert? Also ist es eher Gentrifizierung als Problem? Negiert man vielleicht sogar Gentrifizierung in den Städten von unterschiedlichen Akteuren? Wird es relativiert? Wird es vielleicht sogar positiv gesehen? Ne? Immobilienwirtschaft, Stichwort, fällt da hinein. Also das ist sozusagen eine interessante Typisierung und Einordnung, mit der man dann arbeitet, ja, um dann eben herauszufinden, auch warum sich dann welche Instrumente eignen, beziehungsweise warum die dann eben umgesetzt wurden in den einzelnen Kontexten.
Vielleicht dazu ein kurzer Hinweis zu einem Abstract, und zwar von Lysania Sorga. Sie zeigt nämlich, wie stadtpolitische Diskurse um Gentrifizierung beeinflussen, ob Instrumente eingefordert oder überhaupt eingesetzt werden.
Das ist eben interessant, im Rückblick dann danach zu schauen, wie sich eigentlich dieses Thema Gentrifizierung in Städten entwickelt hat. Also welche Dynamik hat es gegeben, welche Aspekte dieses Begriffs und dieses Prozesses wurden von welchen Akteuren wie thematisiert, um dann eben natürlich auch zu schauen, warum denn welche im Fortgang denn welche Instrumente, die es ja gibt. Es gibt ja verschiedene Instrumente in der Stadtplanung, in der Stadtpolitik, die man anwenden kann, um zu regulieren, um zu gestalten, warum die dann eben angewendet wurden. Und in einem dritten Schritt könnte man dann sagen, natürlich, wie das dann auch gewirkt hat. Das ist jetzt da nicht so der Fokus, aber der interessante Fokus ist eben auf der Entstehung dieser politischen Debatte um diesen stadtpolitisch sehr wichtigen Begriff, ne?
Also ja. Ja.
In diesen vier Städten.
Genau, und damit rutschen wir eigentlich zu einem schönen Beispiel, nämlich direkt nach Salzburg. Im Programm steht, ich guck mal kurz rein, Heinz Schäuble hat das Andréviertel als Beispiel für einen aufhaltsamen Prozess gesetzt. Und genau dazu habe ich ihn interviewt. Also Heinz Schäuble hat die Praxisperspektive und formuliert einen Konflikt, den viele Städte kennen. Das sind zum Beispiel der Denkmalschutz, das Image einer Stadt und Investitionen. Aber die Frage bleibt es ein Wohnviertel?
Das Andréviertel hat eine historische Verantwortung. Die wurde erkannt von der Stadt mit dem Altstadterhaltungsgesetz, mit dem Antrag, es ins Weltkulturerbe aufzunehmen. Was für mich dabei so bedenklich ist, ist, dass man nicht schaut, ob es auch ein Wohnviertel bleibt. Das heißt, es bleibt ein Stadtteil, aber mit eher Herzeigecharakter. Man schützt einen Stadtteil, aber nicht das Wohnen. Und mein Referat war jetzt auch ein bisschen in die Richtung zu schauen, was ist denn gut gelungen, nämlich die Erhaltung der Substanz, der Fassaden, des Stadtteils. Was ist nicht gut gelungen? Das ist der Nutzraum, der Wohnraum, das Wohnumfeld. Da sehe ich Defizite und kritisiere auch die Stadt, weil sie immer zu spät und zu langsam und nicht ganzheitlich ist.
Das ist, glaube ich, auch extrem wichtig und spannend und sieht man in dem Beispiel Salzburg, wie es auch in anderen Städten, in vielen Städten abläuft, nämlich dieser Kontrast zwischen einerseits Bausubstanz, in diesem Sinne Weltkulturerbe erhalten, was ja wichtig auch ist, aber auf der anderen Seite eben die sozialen Funktionen mitzudenken und dadurch nicht zu verlieren, also auch die Bewohnerin, die Nachbarschaft. Und das ist, glaube ich, nicht in allen Städten, aber häufig natürlich in einer gewissen Konkurrenz zueinander gesehen worden, beziehungsweise man bringt das häufig nicht in Einklang, was auch schwierig ist, ist aber natürlich ein Problem, weil es dann eben zu Gentrifizierung führt.
Heinz Schäuble beschreibt auch in seinem in dem Interview, dass Aufwertung nicht einfach nur in Anführungszeichen böse ist, aber dass sie sozial selektiv wirkt.
Begonnen hat es mit einem sehr positiven Verdrängungseffekt. Es gab die Suburbanisierung, das Investment aus der Wohnbauförderung in neue Siedlungen und das Angebot, den alten Wohnungsbestand in der Altstadt zu sanieren. Beides ist sehr, sehr positiv, hat aber Effekte darauf, wer lebt denn jetzt noch in der Altstadt. Da hat die Stadt und die Wohnbauförderung meines Erachtens zu wenig in Richtung Erhalten gedacht, sondern eher in die Richtung Aufwertung. Aufwertung durch Investition und in dem Fall eine sanfte Gentrifizierung betrieben.
Ja, sanfte Gentrifizierung ist aus meiner Sicht, sagen wir mal, ein ambivalenter Begriff, da er die Gefahr birgt, dass er auf der sprachlichen Ebene suggeriert, es gibt sowas wie so eine gute Form, so eine seichte Gentrifizierung, was ja nicht der Fall ist. Das ist ja immer, wenn da verdrängt wird, hat das ja schon mit der Veränderung von Lebensrealitäten zu tun, von vielen Bewohnerinnen, die sich das häufig dann nicht leisten können und das ist ja dann eigentlich nicht wirklich schön. Aber um diesen Begriff, der ja trotzdem auch in der Literatur vorkommt oder auch in der Praxis in dem Sinne vorkommt, dennoch zeigt er natürlich auch in diesem Fall, im Beispiel von Salzburg, von Andréviertel, dass Gentrifizierung auch ohne spektakuläre Luxussanierung oder Neubau stattfinden kann, sondern eben langsam wirkt, auch mit Förderungen verbunden sind, die das vielleicht gar nicht wollen oder gar nicht in ihrem Ansatz haben. Ne? Also Dinge, die eigentlich anders gedacht sind. Und genau, das ist eben auch die Brücke zu Luisa Brandt und Sascha Münch, dass Aufwertung und Verdrängung halt gekoppelt sind und häufig auch zeitverzögert im Beispiel von Salzburg über ja, einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dann ablaufen.
Punkt. Okay. Ich habe ihn dann gefragt, etwas konkreter zu werden und welche drei Hebel Salzburg setzen könnte, um eben eine Wirkung zu erzeugen, auch nach außen hin. Und er geht ganz klar auf den Wohnungsschutz im Stadtrecht ein.
Ob rasch, weiß ich jetzt nicht, aber ich wünsche mir eine Verankerung des Wohnungsschutzes im Stadtrecht unter drei Gesichtspunkten. Wohnen in Salzburg muss leistbar sein, auch im Altstadtbezirk. Wohnen in Salzburg muss dauerhaft sein und inklusiv sein, auch im Altstadtbereich, ganz, ganz wichtig. Und dafür wünsche ich mir eine diskriminierungsfreie Vergabe von Wohnraum, auch in der Altstadt.
Leistbar, dauerhaft, inklusiv sind natürlich wichtige Stichworte, die so ein, könnte man sagen, fast so ein normatives Dreieck für Wohnungspolitik sind, aus sozialer Perspektive, aber auch aus wirtschaftspolitischer Perspektive, auch für einen Standort wie Salzburg, der natürlich attraktiv ist und große Firmen aufweisen kann, dass man eben Arbeitnehmerinnen, die hierher kommen wollen, um hier zu arbeiten, die auch wichtig sind natürlich, dass sie überhaupt eine Wohnung finden. Ne? Ja. Also aus der Perspektive. Aber die soziale Perspektive grundsätzlich, würde ich sagen, ist dann noch ein entscheidenderer Punkt. Und dazu braucht es halt Regelungen, dazu braucht es natürlich Bindungen, dazu braucht es auch eine Stadtpolitik, die nicht in Amtsperioden denkt, sondern die auch Pläne hat für längere Zeit. Also das ist auch wichtig, sozusagen auf der stadtpolitischen Ebene da Visionen zu haben. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein komplexes Thema, was man nicht allein auf der kommunalen Ebene lösen kann, da es viele Dinge gibt, gerade im Bereich des Wohnens, die eben zum Beispiel über die Raumplanung auf der Landesebene adressiert werden und geregelt werden können. Oder auch sogar auf der Ebene des Bundes, ne? Also Stichwort Mietrecht, das ja in diesem Fall eben eine Bundeskompetenz ist. Und da können sich die Städte dann in dem Sinne nur indirekt, indem sie politischen Druck machen, vielleicht auch Gehör verschaffen. Man sieht daran, dass es eben ein komplexes Thema ist, das auf unterschiedlichen Ebenen adressiert werden muss.
Ja, also ich möchte nur ein Wort quasi nochmal als Anker vielleicht zu einer nächsten Podcast-Folge, zu einer anderen Session liefern, den auch Heinz Schäuble erwähnt. Er arbeitet nah an Wohnungslosigkeit und verbindet das eben auch sofort mit Wohnpolitik, aber nicht als extra Thema, sondern als Kern.
Es ist ganz, ganz simpel. Wohnungslosenhilfe geht ohne Wohnpolitik nicht. Wohnungslosenhilfe ist aufgerufen, sich aktiv wohnpolitisch zu betätigen und das Angebot an die Immobilienwirtschaft, an die Stadt, an das Wohnungsamt zu richten. Wir haben das Know-how, mit den Leuten umzugehen. Wir können begleiten, wir können sicherstellen, dass Integration passiert und wir können gegen Segregation wirken. Dazu braucht es eine Kooperation zwischen Wohnungswirtschaft und der Stadt und der Wohnungslosenhilfe zugunsten aller Beteiligten.
Ein wichtiges Stichwort von Heinz Schäuble und weist auch nochmal auf unsere Tagung hin, weil wir hatten ja auch eine Session zum Thema prekäres Wohnen, Wohnungslosigkeit. Da gab es ja auch den zweiten Podcast, wo die Christina Lehnhardt da war, mit dem Kai-Michael Danke gesprochen hat. Richtig. Also ist ein guter Aspekt und natürlich auch inhaltlich ein wichtiger Punkt, weil es natürlich wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aber auch natürlich aus einer sozialpolitischen Perspektive, die eben auch aufzeigt, wohin Verdrängung auch führen kann. Das ist wichtig.
Wir kommen nun zu einem anderen wichtigen Punkt, nämlich Grün und Gentrifizierung. Und die Klammer Grün greifen wir jetzt einfach mal auf. Und in der Session wurde gefragt, führt Grün zu Gentrifizierung und wie hängt das mit der Koordination von Klima- und Wohnungspolitik zusammen, Christian?
Komplexes Thema. Das beschreibt einen zentralen Zielkonflikt. Und zwar, wie kann man Klimaanpassungsmaßnahmen so in Städten, in stadtpolitischen und auch in baulich-räumlichen Dimensionen so denken, umsetzen, dass sie eben nicht exkludierend wirkt. Also dass sie eben nicht dazu führt, dass Leute dann, weil die Wohnung teurer geworden ist, weil halt saniert wurde, weil eben isoliert wurde etc., begrünt wurde, das aufgewertet wird und dadurch eben das als Gentrifizierungsinstrument genutzt wird. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, das man angehen muss. Und das hat auch damit was zu tun, wie Politik organisiert ist, also in welchen Dimensionen sie denkt einerseits, aber auch wie sie miteinander zusammenarbeitet, also welche Magistratsabteilungen oder welche Abteilungen in Städten wie zum Beispiel Förderung organisieren bzw. umsetzen, ne? Dass da dass den Austausch stattfindet, um eben diese wichtigen Aspekte in Stadtpolitik, also einerseits Klimaschutz, das andere auch die soziale Quartiers zu erhalten, die heterogen sind, wo sich viele Leute wohlfühlen, dass man das in Einklang bringt.
Das ist richtig. Und diese Koordinationslücke adressieren auch Marc Scherner und Thomas Thaler sowie Michael Friesenecker in ihrem Abstract zur Tagung. Im Prinzip als Hypothese, also warum Begrünung zur Verdrängung beitragen kann. Das vielleicht nur so als Klammer zu dem, was du gesagt hast, dass das eben auch Thema auf der Tagung war. Und vielleicht mal ganz kurz, bevor du jetzt schon wieder durchatmest, um das nächste Thema oder den nächsten Punkt aufzugreifen. Christian, war das nicht schon immer so, dass Wohnungen in besseren Lagen im Grünen teurer sind als die eben in Wohnblöcken sind, wo man ins Grau der Stadt hinausschaut? Was ist daran neu?
Ja, das war schon immer so, ne? Also die sogenannten Lagen oder Westwindlagen, wie das hieß auch, ne? Wo man dann, wo war ja damals auch noch die Industrie häufig, also die rauchenden Schlote in den Städten waren. Heute ist es auch so, wir haben aber nicht mehr die rauchenden Schlote. Also wir haben eigentlich nicht mehr diese Grundbedingungen. Aber das Wichtige ist, natürlich gab es solche Dinge schon immer. Die Frage ist halt, wie man das vielleicht aber auch verändern kann. Und ich würde sagen, im Vergleich zu vor 150 Jahren oder 100 Jahren haben wir jetzt, glaube ich, auch noch auf der stadtpolitischen Ebene auch Möglichkeiten, Instrumente, um eben diese Segregationen, also Getrenntheiten eben nicht stattfinden zu lassen, weil das ja dann nicht dabei stehen bleibt, ne? Also die Frage ist, wie dann eben Stadtviertel sich sehr stark homogenisieren, also wo dann nur noch eine Bewohnerschaft, die es sich leisten kann, dort wohnt. Es ist nichts Neues, aber es ist ein wichtiger Punkt, darauf hinzuweisen, dass es möglich ist, mit dem auch umzugehen und dem etwas entgegenzusetzen.
Es kam mir halt auf der Tagung so vor, als wenn das sowas sensationell Neues wäre, eine tolle Erkenntnis, und dass man da jetzt eben aufpassen muss, dass das nicht eben auch zu diesen typischen Verdrängungsprozessen, die bei Gentrifizierung eine große, große Rolle spielen, und dass man darauf achten muss. Es gibt Mechanismen inzwischen, aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und auch aufgrund der Forschung, dass man da entsprechend auch Schrauben ansetzen kann.
Genau, und auch so auf unsichtbare oder beziehungsweise indirekte Effekte hinweist. Also im Deutschen, im Österreichischen jetzt nicht so sehr, wir hatten das ja auch schon in der Session mit dem Podcast mit dem Robert Musil auch diskutiert, eben dass zum Beispiel solche Instrumente wie die Modernisierungsumlage, die ja dann auch dazu führen soll, dass eigentlich energetisch saniert wird, dass die häufig genutzt wurden, um eben Bewohnerinnen, Altmieterinnen herauszudrängen, zu entmieten. Also das ist auch ein Punkt. Und auf diese Praxis hinzuweisen und das dann dadurch abzustellen, ist auch so eine Debatte, die hier eine Rolle spielt.
Ja, okay.
Und die wichtig ist. Mhm. Und das ist das perfekte Schlussstück. Wenn du Klima und Wohnen getrennt steuerst, riskierst du grüne Aufwertung ohne sozialen Ausgleich. Mhm. Dieses zusammenzubringen, eben, dass man eben so modernisiert, dass unterschiedliche Personen mit unterschiedlichem Geldbeutel da wohnen können, ist, glaube ich, auch wichtig. Und das ist, glaube ich, eine Klimaanpassung, die dann auch sozial robust ist und auch langlebig ist, ne?
Ich glaube, es lassen sich drei Takeaways mitnehmen auf Basis dieser.
Nur drei?
Ja, sicherlich noch mehr, aber wir konzentrieren das einfach mal auf drei. Also, ich fange einfach mal an. Erstens, Gentrifizierung ist nicht vorbei. Auch hoch aufgewertete Quartiere können weiter Aufwertungs- und Verdrängungsmechanismen und Dynamiken zeigen.
Ja, wichtiger Punkt. Also wenn etwas stattfindet und man beobachtet es dann, heißt das nicht, dass es dann irgendwann abgeschlossen ist, sondern auch die Dynamik kann weitergehen. Und auch für die, die dann vielleicht eine Wohnung haben, kann das bedeuten, dass irgendwann dann, wenn die nächste Gentrifizierungswelle rollt, dass man dann eben verdrängt wird. Ne? Und das sollten auch viele Akteure, die mit dem Thema zu tun haben, bedenken. Mhm. Ja, wunderschön bei den Takeaways bist. Also für mich auch ein Takeaway ist natürlich, dass politische Diskurse wichtig sind, die zu betrachten. Sie entscheiden darüber eben, wie Gentrifizierung abläuft und wie auch Regulierung wirken kann, was politisch als legitim erachtet wird, beziehungsweise was eine größere Bedeutung erlangt im politischen Diskurs. Man spricht aber dann also, was hegemonial wird oder wie es auch dann blockiert wird. Ne? Also wie dann vielleicht Dinge abgeschlossen, Diskurse getrennt werden.
Als drittes greife ich einen Punkt von Heinz Schäuble auf. Also nach dem Motto, lokal wird es konkret. Man schützt einen Stadtteil, aber nicht das Wohnen.
Das spielt ja auf das an, was wir vorhin mit diesen schönen Häuserfassaden thematisiert haben. Also es wird etwas saniert, es sieht etwas gut aus und dadurch ist es ja auch wichtig, Bausubstanz erhalten, Weltkulturerbe, was ja auch eine Identität schafft für Städte. Aber ist es dann wirklich etwas, was den Bewohnerinnen nutzt oder führt es eben dann vielleicht doch eher dazu, dass dann wieder eine neue Inwertsetzungs-Verwertungswelle stattfindet, hier in Salzburg natürlich auch vielfach durch Touristifizierung, jetzt muss man jetzt nicht die Touristinnen nennen, sondern Touristifizierung als so ein Begriff oder auch eine immer weitere Verwertungslogik in das Wohnen reinbringen, also Stichwort auch Kurzzeitvermietung oder befristete Vermietungen. Ich habe da neulich mal den Begriff der Hotelisierung gelesen. Also alles wird ins Verwerten gebracht, was das Wohnen angeht. Das ist, glaube ich, das, was was Heinz Schäubel da auch mit ausdrückt.
Ich danke erstmal Christian, dass du heute dazugekommen bist, um einfach nochmal konkrete Themen aus der Tagung zu besprechen unter dem Mantel der Gentrifizierung. Vielen, vielen Dank für die Dinge, die du hier nochmal erläutert hast und in einen Zusammenhang gebracht hast, damit auch die, die nicht auf der Tagung waren, sich ein Bild dazu machen können, über was geredet wird und was für Themen auf dem Tableau stehen. Dankeschön, Christian.
Danke dir, Holger, und danke fürs Zuhören.
Okay, dann komme ich jetzt nochmal. Und das war nämlich jetzt wieder eine Podcast unter dem Mantel der Sonderbar innerhalb der Sichtbar-Hörbar. In der nächsten Episode kommen jene, die alles wissen, in die Sichtbar-Hörbar. Also innerhalb unseres Fachbereichs der Universität. Kurzum, unsere Fachbereichsreferentinnen packen aus. Das hört sich jetzt hört sich wirklich gut an, finde ich. Also zu Gast im Studio sind dann unsere Kolleginnen Hikari Beck, Milutin Babetic und Andrea Maruschinsova.
Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.